FB Shooting, Folge 498. Nochmal langsam, für Blöde, für mich. Die heutige Folge wird euch präsentiert von
Jimdo und EnjoyCamera.com.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Wer das jetzt hört, glaubt, ich bin immer noch erkältet. Oder schon wieder.
Wir nehmen die auf Konserve auf. Ihr hört eine Konserve, aber das tun eh die meisten, weil die wenigsten live zuhören.
Das ist jetzt nur eine Woche alt.
Die ist eine Woche alt.
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Aber weißt du, wenn wir so Doppelfolge machen, dann ruft sich der Chat hier, Slack, unser Kanal, dienstags 18 Uhr, hat sich so richtig gut eingegruft. Jetzt reden sie gerade von Rittersport und Fabrikverkauf und so.
Oh, gefährliche Kombination.
Das finde ich ganz interessant, weil Rittersport ist ja in Waldenbuch, das ist in der Nähe von Tübingen. Das heißt, das war so ganz in der Nähe von, wo ich lange gelebt habe und ich war nie dort. Aber ich kenne tatsächlich persönlich diverse Leute, die da mal geferienjobbt haben und die haben dann quasi das Schokoladeessen komplett aufgegeben danach. Weil du kannst da halt nebenher irgendwie, kannst du dich halt überfressen an Schokolade und das machst du wohl ein paar Tage lang und dann hast du so keinen Bock mehr auf Schokolade. Vielleicht hätte ich da auch mal Ferien jobben sollen. Das hätten wir wahrscheinlich vom Gewicht her sehr gut getan.
Ja, Laurent sagt, im Werksverkauf gibt es immer neue Sorten oder Testsorten. Das ist ja bei vielen Outlets so, wo da einfach mal getestet wird. Das stelle ich mir ganz gut vor. Da hast du nachher so Rittersport-Melone mit ganzer Frucht oder so.
Habe ich dir erzählt, ich hatte mal einen Kommilitonen beim Studium, dessen bester Freund war der Sohn vom Behrensen.
Der mit dem Apfel?
Der mit den verschiedenen Likören. Und wir hatten so diverse Partys, wo wir dann so kistenweise irgendwelche komischen Behrensen, auch Testsachen hatten und so. Ich habe danach ziemlich lange so Zeug, also ich kann heute noch Behrensen, Apfel, da renne ich weg. Du.
Ganz und schlimm. Ich habe in Göttingen ein Balsen-Outlet, da gibt es leckere Kekse, Schokis, Knabberzeug.
Aber Balsen kommt ja aus Hannover.
Ja, aber trotzdem ist hier und ein Outlet.
Du hast ja auch so Zeug, so ganze große Verkäufe. Gibt's eigentlich auch so einen Kamerafabrikverkauf?
So ein Outlet, so ein Objektiv-Outlet.
Ein Leica-Outlet.
so Objektivbruch.
Ja, so
für
genau.
Für halben Preis.
Linsenbruch.
Ja, das wär's eigentlich noch.
Das ist eine gute Idee.
Hast so eine ganze Tüte mit 25 mm. Zack.
Das ist geil. So Kamerabruch, weißt du. Ist halt mal hier so mit so ein bisschen zweite Wahl, so ein bisschen hier. So ein fehlt halt was. So kann auch kein Batteriefachdeckel drauf.
Ja, genau. Tja, sehr schön. Haben wir darüber auch mal gesprochen.
Jetzt hast du eine Woche Zeit gehabt, also für die zugehört haben, hast jetzt eine Woche Zeit gehabt, dir zu überlegen, ob du das richtige Geräuschrätsel ausgesucht hast. Also wer die 497 nicht gehört hat, am Schluss, wo das Geräuschrätsel aufgelöst wird, hört da halt mal einfach rein.
Wir haben ein Geräuschrätsel von Martin gekriegt und das klingt so. Und wer jetzt
kommt
sagt,
mir bekannt vor.
Wer jetzt sagt, das habe ich doch schon mal gehört. Nein, nein, das ist ein ganz anderes Geräuschrätsel und das haben wir geklärt in der letzten Folge und da will ich auch gar nicht weiter drauf eingehen.
Gut, also wer jetzt da, also Konserve, es ist heute tatsächlich der 21. Februar 2017, wo wir diese Sendung aufnehmen. Wer heute jetzt also noch aktuell live zuhören tut, Deutsch kann ich auch wegwerfen, super. Zuhört,
man tut nicht
der
tun gebrauchen.
Darf Fragen reinwerfen, einmal in den Slack auf dem Kanal HS Fragen, Twitter, Hashtag HS Frage und die üblichen anderen Verdächtigen, macht's einfach, weil wir am Schluss dann in die Sendung reinhören. Aber dürft uns übrigens auch Fragen per Audiokommentar schicken, also solltet ihr in der glücklichen Lage sein, ein mobiles Aufnahmegerät zu besitzen in Form eines Smartphones zum Beispiel. Da gibt's so Audioaufnahmeprogramme, so Voice Memo oder wie sie auch heißen, Sprachnotiz und damit einfach mal was aufnehmen und an info@happyshooting.de schicken und dann glaube, diese Sendung haben wir wieder so ein, zwei davon.
Jo.
Ja. Dietmar hat uns was geschickt. Hi ihr zwei, es läuft gerade ein Drohnen-Crash-Test im ZDF. Schönen Abend noch, Dietmar. Habe ich gesehen, das war glaube ich auch...
Das ist so ein 5-Minuten-Beitrag.
Ach so, da hab ich so Ausschnitte davon habe ich gesehen.
Das ist so ein 5-Minuten-Beitrag. Wieso ist das die Sendung? Wieso? Da ging es um die Unfallrisiken, eben um diese Multikopter. Ist natürlich wieder ganz dramatisch aufgezogen am Anfang, weil ein so ein Ding ist wohl 2017 schon auf der Autobahn runtergekommen, aber niemand verletzt. Und eins irgendwo im Münchner Olympiastadion, hat man glaube ich auch berichtet. Ja, und da haben die jetzt mal untersucht per Crashtest.
Ein anderer Crashtest, den ich gesehen habe.
Wegen Schnitttest und so.
Den Wieso-Beitrag kenne ich nicht. Da fahren sie tatsächlich mit Autos in so Drohnen rein und so.
Mhm. Naja, also das ist jetzt hier ein Wieso-Test. Die haben jetzt halt da so einen Multikopter in der Luft schweben und donnern da also mal mit dem Auto gegen.
Ist aktuell jetzt in der ZDF-Mediathek. Der ist vom 13.02. Ich weiß nicht, wann der gedelistet wird, aber wenn ihr könnt, schaut halt mal zeitnah rein, wenn ihr wollt.
Und es widerspricht sich natürlich auch so ein bisschen, weil hier sagen sie, ja, der Verdacht bestätigt sich, die kleinen Rotoren können schwerste Schnittverletzungen verursachen. Also sie fliegen dagegen irgendwie so, müsst ihr euch mal angucken. Und das, was die Mythbusters gemacht hatten mit diesem, wie heißt dieses Gel hier, dieses ballistische Gel.
Ballistikgel, also so ein Menschennachbilden quasi von der Dichte und
genau,
so.
Und da haben die ja das auch mal nachgebaut und sind gegengeflogen, haben gesagt, also bei den normalen Quadrocoptern ist da eher keine ernsthafte Verletzungsgefahr.
Es sei denn, dein Auge ist im Spiel.
Ja, das jetzt mal davon abgesehen, aber jetzt tiefste Schnittverletzungen an Haut oder sowas, das haben die erstmal ausgeschlossen. Ich bin ganz ehrlich, ich will's nicht ausprobieren. Die Dinger machen Krach, die drehen sich schnell, da ist schon Wuptizität dahinter und ich will da meinen Arm nicht dazwischen halten. Das höchste der Gefühle, was ich mache, ist meinen Finger in so einen Prozessor hier Lüfter, CPU-Lüfter oder ein Netzteillüfter zu halten, um den mal anzuhalten. Früher von den
PCs. Was man so tut, ne?
Was man so früher. Ja, die PC-Dinger, wenn die einen Lagerschaden hatten, dann machen die Krach. Hat meiner im Büro gerade wieder gemacht und versuchst du rauszufinden, welcher von den Lüftern das ist. Und dann musst du den mal irgendwie anhalten. Wenn ich mit dem Finger rankomme, mache ich das mit dem Finger und dann stecke ich da eine Büroklammer oder einen Stift rein.
Mhm.
Was soll da schon schief gehen? Ist ja eh kaputt. Ja, so ist er, der Boris. Ich habe was anderes Interessantes gefunden, und zwar Fraunhofer mal wieder. Ne? Das sind ja die, glaube ich, die auch schon uns das MP3 gebracht haben.
Ja.
Die haben eine, oder sind dabei, eine App zu entwickeln, mit der du dein Smartphone in ein Spektrometer verwandeln kannst. Und das machen sie, um...
Da musst du aber irgendeine Zusatzhardware dran kleben.
Nee. Das machen sie, um, also erstmal warum, ne? Um zum Beispiel Lebensmittel zu begutachten oder zu beurteilen. Sind die noch gut oder nicht? Oder ist der Bio-Apfel wirklich ein Bio-Apfel oder nicht? Mhm. Ja, ist er gespritzt oder nicht? Und solche Geschichten. Das kannst du halt über eine Spektroskopie herausbekommen. Schreiben sie, kann ich mir auch vorstellen. Aber jetzt ist es so, sowas gibt's schon, aber da brauchst du eine relativ teure Zusatzhardware, die über die Kamera kommt, damit du eben das Farbspektrum aufnehmen und analysieren kannst, weil das ist ja der Gag dabei. Es reicht nicht, ein Foto zu machen mit weißem Licht oder eben über das Bayer-Array dann schon fertig gemischt, sondern so wie man die Sonne auch mit ganz, ganz engen Spektren fotografieren kann, um dann eben verschiedene Aspekte zu sehen. Und das kannst du eben nicht aus einem fertigen, normalen Foto wieder rausrechnen, weil dann ist schon weg die Information. So machen die das auch. Aber der Trick ist, sie machen das mit der Frontkamera vom Smartphone und beleuchten das Lebensmittel mit dem Display.
Und haben dann eben die Möglichkeit, unterschiedliche Wellenlängen drauf zu schieben.
Exakt. Und das heißt, sie beleuchten das mit verschiedenen, also das ganze Bild wird zum Beispiel
das grün. Das flackert dann wahrscheinlich so ein bisschen.
Genau, das wird dann grün, leuchtet halt den Apfel in grün an, die Kamera nimmt das die Reflexion auf, dann in rot, dann in blau. Und so kannst du verschiedene Spektren eben durchgehen und daraus eine Analyse machen.
Und du hast natürlich, wenn du kannst ja mittlerweile auch mit dem iPhone RAW fotografieren.
Richtig.
Und hast dann diese RAW-Dateien und damit auch das roh ausgelesene Signal vom Sensor. Das heißt, du kannst auch auf diese einzelnen Farbkanäle separat zugreifen. Mhm. Und damit tatsächlich, weil das sind ja Farbfilter, die ein Spektrum einschränken. Und damit dann mit Sicherheit Rückschlüsse ziehen. Ja, das ist ja mal cool.
Die machen das im Augenblick für Android. Sie sagen, du brauchst halt ein Smartphone, wo du die Frontkamera steuern kannst und das in RAW auslesen kannst. Und das können aber heutzutage nahezu alle Geräte.
Genau.
Und als Demo haben sie jetzt eben schon die App laufen, um zu unterscheiden, wenn du das über Kaffeebohnen hältst, ob das eine Robusta oder eine Arabica ist. Nun kann man das auch ungefähr an der Form der Bohne erkennen, aber der erkennt das eben allein über die Reflexion.
Das heißt, in Zukunft gucken die Leute im Supermarkt nicht nur mal eben schnell, ob es woanders billiger gibt, sondern also so Shopping mit dem Smartphone in der Hand, sondern man geht dann an die Gemüsetheke und hält das mal über die Bananen und wird dann sehen, wo die herkommen.
Hier hören Sie mal, das ist aber gar kein Bio-Apfel. Schauen Sie mal hier. Ja, und was dann nämlich noch dahinter steckt, ist auch KI. Das heißt, du musst ja auch irgendwo eine Datenbank haben, die mit den Ergebnissen irgendwas anfängt. Also du kriegst ja irgendein Diagramm, irgendeine Kurve in der Software zurück, also irgendwelche Daten. Und jetzt musst du ja noch sagen, okay, was sagen mir denn diese Daten überhaupt? Und da sind sie halt dabei, eine KI zu trainieren. Also quasi eine Datenbank, die eben sagt, wenn die und die Muster so und so sind, dann ist es eben das und das Ergebnis. Um bestimmte Dinge unterscheiden zu können. Das kann eben auch zukünftig dazulernen. Die App soll aber auch offline funktionieren, was in Supermärkten ja auch mal ganz praktisch ist, weil nicht immer hat man da guten Empfang. Das heißt, die Datenbank wird lokal aufs Gerät geladen und du musst nur online sein, um neue Informationen zu bekommen.
Ja, da muss das nur noch einigermaßen zuverlässig werden. Weißt du, wenn du dann hingehst und hast eine Orange in der Hand und sagst zu dem Mitarbeiter, hey, sieh, das ist aber kein Bio-Apfel. Den hat sie recht gehabt.
Ja, das ist kein Bio-Apfel dann. Dann würde ich als Verkäuferin sagen, da haben sie recht. Das ist eine Bio-Orange. Ja, das wäre dann peinlich, aber ich bin gespannt, wie das funktioniert. Also wenn die rauskommt, die App, ich probiere die aus.
Also fotografisch, also dass man so mit optischen Sachen sowas hinkriegen kann. Wenn es dann tut, nur möchte es dann auch in Aktion sehen.
Ja, ich auch.
Na, sehr schön. Von Kai kommt was rein. Mhm. Wieder interessant ist. Hi, ihr zwei. Yongnuo hat es schon wieder getan. Ein 85 Blende 1.8 mit Autofokus für 177 US-Dollar. Möglich macht es wohl ein ausgelaufenes Patent von Canon. Nun ja, in den Kommentaren wird schon über ebenfalls abgelaufene Patente von Canon und Nikon spekuliert, ob Yongnuo die wohl auch kopieren wird. All das ist natürlich müßig. Kann man sich in der derweil doch mit Was kann man sich derweil mit doch mit so einer schönen Festbrennweite erfreuen? 3:1 Preiswert-Shooting, Kai. Die hatten ja schon das 50er geklont, das 1.4 und jetzt das 85 1.8, was ja so eine beliebte Brennweite ist für im Porträtbereich. Das geht schön weit auf und hat eben so ein leichtes Tele auf dem Vollformat und damit kriegst du halt so cremige Hintergründe und so weiter hin. Ist das schon raus? Gibt's da schon tatsächliche Tests? Sieht natürlich dem Canon-Äquivalent sehr, sehr ähnlich.
Also angeblich ja. Also käuflich zu erwerben für die 177 Dollar.
Taugt das? Also qualitativ? Das 50-1.4 soll ja optisch gut sein.
Ja, das soll ja kein Unterschied sein quasi, ne? Also wenn das hier auch eine 1:1 Kopie ist von dem Design, weil das Patent abgelaufen ist, würde ich jetzt mal behaupten, dass sich das auch auf die Optik, auf die Linsen bezieht.
Das heißt aber natürlich, Patent abgelaufen heißt noch nichts, weil du musst natürlich, wenn du sowas klonen möchtest, die Linsen qualitativ genau gleich hinbekommen.
Sie müssen das geht mal produziert werden.
Das geht also, da kannst du nicht einfach irgendwelche Linsen von der Stange nehmen, sondern die musst du machen und dann musst du die mit der richtigen Beschichtung und dann muss das ja mechanisch auch irgendwie funktionieren und das ist nicht so super simpel. Und billiger heißt dann möglicherweise halt natürlich, dass irgendwo vielleicht auch Abstriche gemacht werden.
Also ich könnte es ja ausprobieren, weil ich habe ja das Original von Canon und das ist ja eins meiner absoluten Lieblingsobjektive am Vollformat. Ein richtig, richtig geiles Objektiv, macht sehr, sehr viel Spaß. Es hat ein paar Probleme mit Aberration, also mit so Farbsäumen, aber ganz ehrlich, voll drauf geschissen. Entweder ist es mit einem Klick weg in Lightroom oder es stört einfach auch nicht. Also wenn das auch nur annähernd so gut ist, das muss nicht mal auf den Punkt sein, weil das Ding ist so scharf, Also wenn du da wirklich den Fokus exakt triffst, dann musst du schon fast ein bisschen weich zeichnen, damit du nicht das Make-up da so fein rausziehst. Es könnte ruhig, ein Hauch schlechter würde nicht ausmachen, will ich damit sagen. Also das wäre völlig okay. In Ordnung. Ja, also sollte das mal einer von euch anschaffen. Das Original, also hier sind es $177. Das Original von Canon habe ich gebraucht für um die 300 bekommen. Ich weiß nicht, was es neu kostet, aber selbst gebraucht noch, naja, nicht ganz das Doppelte, aber naja, schon ein Unterschied, ne?
Ja.
Also für $177, wenn ich es jetzt nicht hätte, würde ich sagen.
Wenn der Preis, also wenn das qualitativ so gut ist, dann ja, natürlich.
Also das wäre es mir wert, das auszuprobieren. Wie gesagt, ich werde das jetzt nicht kaufen, weil ich habe ja schon eins. ja, aber wenn das einer von euch holen sollte und vielleicht in der Nähe ist oder sowieso auf dem Workshop vorbeikommt oder zum nächsten Villa-Warming oder was auch immer, dann denkt mal einfach dran, nehmt das mit, textet mich mal vorher an, dass ich meins auch mitbringe und dann fertig. Ach, Jochen schreibt, das Original ist bei Amazon wohl für 342 Euro zu kriegen. Guck mal, ist auch schon länger her, dass ich meins gebraucht gekauft habe. Ich glaube, ich habe 290 oder so gegeben. Nun ja, interessant. Der Thomas hat uns etwas geschickt.
Hallo ihr zwei, hier ist der Thomas aus Lüneburg. Vielen Dank zunächst mal für diesen tollen Podcast, der mich ebenso wie die Tagesschau in meinem Alltagsleben begleitet. Ich habe mal eine Frage, und zwar habe ich einen Canon 2470L Objektiv, noch in der Version 1, und damit bin ich eigentlich super zufrieden. Das Einzige, was mich ein bisschen nervt, ist, wenn ich meine Kamera am Tragegurt befestigt habe und sozusagen mich bewege, das ist ein Black Rabbit, dann fährt der Tubus immer ungewollt automatisch aus. Das stört mich ein bisschen. Habt ihr für mich einen Tipp, wie man das verhindern kann? Oder ist das eine Sache, die man sozusagen zum Service bringen muss, da reparieren kann? Oder aber ist das normaler Verschleiß, den man halt bei so einem älteren Objektiv akzeptieren muss? Würde mich über einen Tipp freuen. Vielen Dank. 3, 2, 1. Happy Shooting.
Also es gibt ja Zoom-Objektive, die haben am kurzen Ende eine Sperre, so ein Loch.
Also das Problem ist das Gewicht. Ne? Mhm. Der Innentubus, der sich nach eben bewegt, je nach Objektiv, kann der dann halt, dann, wenn die Kamera so am Gurt hängt, nach unten ziehen. Oder zieht er wegen Schwerkraft, aber es ist halt dann manchmal zu viel oder das Objektiv ist halt nicht straff genug und kann das nicht halten. Das 70 bis 300, was ich habe hier, das hat ein Lock. Das hat so einen kleinen Knopf dran, wo man es dann im eingefahrenen Zustand feststellen kann, weil das, ja, eben diesen, ich weiß gar nicht, wie das heißt, Lens Creep oder so, also wenn es halt quasi von selber sich bewegt. Ich weiß nicht, ob man es nachspannen lassen kann, aber es gab da mal was. Es gab da mal eine sehr pragmatische Lösung.
Ich habe es nicht wiedergefunden. Das waren ganz einfache Gummibänder.
Genau, unser Sponsor hatte mal so Objektivgummibänder, die man verwenden konnte, um verschiedenfarbig zum Beispiel Objektive zu kennzeichnen, dass man sie einfacher findet in der dunklen Fototasche. Mhm. Und die konnte man auch verwenden, indem man sie quasi so schräg über diese über diesen Fokus, über diesen Zoomring gezogen hat.
Exakt.
Haben die das quasi gebremst.
Man hat es quasi unten an der Basis rumgelegt, das Gummi. Und wenn du es transportieren wolltest oder auch wenn es in irgendeiner Zoom-Stellung verbleiben sollte und du wolltest es nicht mehr verstellen, dann hast du das Gummi einfach ein Stückchen rübergezogen und dann hat sich das nicht mehr automatisch verstellt, weil der Widerstand einfach höher war. War total belächelt, das Produkt, aber ich fand es echt genial, weil es
für diesen
wirklich
Fall
ein Problem gelöst.
Genau. Aber vielleicht schaust du mal, schau doch mal, ob du irgendein breites Gummiband findest. So richtig breites, was du da verwenden kannst. Das sieht dann zwar irgendwie aus, aber es löst zumindest das Problem. Oder ich überlege gerade, kann man da vielleicht irgendwie selber was basteln aus Sugru oder so? Das ist doch diese Bastlerknete.
Puh, das kriegst du aber nicht wieder ab hinterher. Ist ja irgendwie auch doof.
Also unser Hausmeister im Chat sagt gerade Strapse. Objektivstrapse.
Objektivstrapse, warum nicht? Du kannst es auch an Strand in Sand werfen, wenn erstmal Sand drin ist und es knirscht. Dreht sich das auch nicht mehr raus. Ah, schwierig. Nee, ich fand diese Gummis damals, das war gut. weil die hatten halt auch einen guten Durchmesser. Also so ein Einweggummi ist halt schon wieder zu groß, ne, vom Durchmesser, und muss man erstmal was Passendes finden.
Ich gucke gerade noch parallel.
Aber ich weiß halt jetzt auch nicht, wie viel das hilft, wenn du das jetzt wirklich zum als Reparatur einschickst. Die werden das mit Sicherheit wieder ein bisschen strammer einstellen können. Das denke ich schon, wenn das ursprünglich nicht ab Werk so war. Aber wie lange hält das? Das ist dann 2 Monate, 3 Monate, und dann rutscht das ja wieder durch. Ist ja auch doof. Tja. Silikongummi-Eintrittskartenarmbänder, schreibt Jochen. Aha. Damit kenne ich mich jetzt nicht so aus, weil ich nicht so oft auf irgendwelchen Veranstaltungen bin, wo es Silikongummi-Eintrittskartenarmbänder gibt.
Das ist ja. Einfach mal schauen. Warte mal, David postet gerade was von Peter Pixel. Nee, das hat ja mit dem Thema jetzt nichts zu tun, der Link. Gut, wir kommen zum nächsten Block.
Zum nächsten? Wollen wir schon zu dem Block kommen?
Ja, mach mal.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Wir werden
unterstützt. Du hast Sachen bekommen.
Von enjoyercamera.com, und ich habe was bekommen. Halt mal die Meute hin, ich muss mal kurz was holen.
Du musst was holen. Ich schaue mal parallel dazu, klicke ich auf den Link von Jochen im Chat. Und zwar hat der hier tatsächlich aufgetan den Kontrollbandshop24.de, wo man Silikonarmbänder bekommt. Und die sehen sehr ähnlich aus wie diese Teile, die man sich über die Linsen ziehen kann.
So.
Vielleicht ist das ja.
Und zwar Peak Design. Peak Design hat ja so ein relativ umfassendes Produktportfolio, wo irgendwie alles mit allem zu kombinieren ist. Und so auch das hier. Es geht um die Range Pouch. Und das ist im Grunde genommen auch wieder etwas sehr, sehr Simples, was ein ganz spezifisches Problem lösen kann. Und dann ist es genau das, was man auch so sucht. Und zwar ist es eine Tasche, die man sich an den Gürtel befestigen kann. Dazu muss man den Gürtel nicht mal abnehmen, sondern die Befestigung ist mit einem Klettverschluss gemacht an der Pouch. Das heißt, ich kann auf der Rückseite von dieser Tasche, das ist so eine schlauchartige Tasche aus diesem bekannten Stoff, die auch diese...
Sieht aber nicht schlauchartig aus. Sieht aus wie eine kleine Fototasche.
Wie eine kleine Fototasche, ja.
Eine kleine Kameratasche.
Genau, so ein, je nachdem welches Format du es
hast. Das schlauchartig vermittelt das falsche Bild.
Ja, es ist rundlich, wenn du es aufmachst. Ja, und da ist auf der Rückseite, wie gesagt, so ein Klettverschluss, mit dem diese Gürtelschlaufe auf- und wieder zugemacht werden kann. Das finde ich sehr praktisch. Es ist noch ein weiterer Henkel dran, um das irgendwie anders zu befestigen, irgendwo drüber zu stülpen. Also es gibt da verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, ganz offensichtlich. Und es sind diese beiden Nupsis dran. Weißt du, diese schwarzen Nupsis mit dem roten Rand für dieses Tragesystem von Peak Design. Da gibt es auch diese Gurte, wo man dann alles Mögliche reinklemmen kann, diese Schnelllöseteile auch für Kamerastrappen und sowas. Also man kann das nicht nur an den Gurt machen, sondern sich zum Beispiel auch einfach mit einem Diagonalgurt umhängen. Ja, und wozu ist das gut? Zum Beispiel, um ein Objektiv da rein zu tun oder zwei übereinander. Es gibt nämlich diese Pouches, diese Taschen gibt es in 3 Größen, Small, Medium und Large. Die Small ist wirklich small, da passt also ein kleines Objektiv rein oder eine Kompaktkamera oder irgendwie das Portemonnaie und ein paar Taschentücher oder sowas. Wirklich ganz, ganz, ganz klein, nicht aufdringlich, trägt nicht dick auf. Oder man nimmt die Large, die habe ich jetzt hier gerade in der Hand, die hat schon ein ganz ordentliches Volumen. Da habe ich hier mein Teleobjektiv, was ist das, 40 bis 150 von Olympus reingekriegt mit der, wie sagt man, mit dieser Schelle fürs Stativ. Das musste man zwar ein bisschen reindrücken, aber ging dann, also, und verschwand auch komplett da drin. Ne? Also das ist Riesenkoffer. Da schreiben sie auch tatsächlich, das ist eine Objektiv-Drohnentasche. Also offenbar gibt es inzwischen so kleine zusammenfaltbare Drohnen, dass man die hier auch reinschieben könnte.
Ja, die kleine, die von DJI, die kleine, die ist ja faltbar und
Ja, dann kriegt man das
wahrscheinlich. Steht auf meiner Amazon-Wunschliste, aber sie will mir keiner schenken. Müstel.
Verdammt, wie konnte das passieren?
Die ja. Mavic Pro, wie heißt sie? Ist egal.
Ja, ist egal. Ja, also das ist ganz pfiffig gemacht. Ist dieser Stoff, aus dem auch diese Peak Design Messenger Bag ist oder der Rucksack gebaut ist. Ich habe sie auch in der gleichen Farbe, also in so einem blau-grau, ja, gräulichen Ton, so ein, wie sagt man, nicht marmoriert, sondern, na, ist egal, so jeansartig irgendwie. Ich vermute, dass es das auch in dem braunen Ton dann gibt, passend dazu. Und der Klettverschluss hier zum Beispiel bei der Large ist auch wieder sehr, sehr lang. Das heißt, man kann sie sehr weit zusammenfalten und zumachen, wenn man nicht so viel drin hat. Oder man macht sie eben ganz knapp zu, wenn sie sehr weit sich öffnet. Also die ist auch so ein bisschen wie diese Taschen, dass sie sich dem Umfang her anpassen und dann halt ein flaches Profil oder ein breites Profil an der Hüfte haben. Ist ganz pfiffig gemacht, sind viele kleine schicke Details dran, also wieder typisch Peak Design, alles miteinander irgendwie kompatibel. Jede Lasche hat irgendwo noch einen Sinn. Hier gibt es auch noch so eine gummiartige Schlaufe, wo man irgendwas reinklemmen kann. Ziemlich pfiffig gemacht. Wenn man also so ein Problem hat, dass man irgendetwas noch mit sich transportieren möchte, schaut euch das mal an. Die Peak Design Range Pouches in 3 Größen. Ihr könnt sparen. 5% auf jede Bestellung mit dem Code HAPPYSHOOTING2017. Funktioniert natürlich nicht nur für diese Taschen, sondern für jede Bestellung. Ja, vielen Dank an Enjoy Your Camera für den tollen Support. Macht immer wieder Spaß, hier die Sachen mal auszuprobieren.
Weißt du, woraus man auch noch Kameras machen kann?
Aus Strohhalmen. Das war natürlich eine blöde Frage, weil ich habe es da reingeschrieben.
Ja, ja, das lief vor einer Weile durch meine Timeline und dann habe ich es mir, glaube ich, weggespeichert, aber nicht mehr aus dem Speicher rausgeholt. Und du hast es jetzt hier reingetan. Das ist verdammt interessant, das Projekt, finde ich.
Ja, wenn einem jemand sagt, also aus einem Strohhalm eine Kamera bauen, aus einem, da würde ich jetzt noch sagen, da hat sich mal eine Lochkamera gebaut, ne? Wenn jetzt aber jemand mir erzählt, er hat aus 32.000 Strohhalmen eine Kamera gebaut, dann frage ich mich, wo hat er diese ganzen Strohhalme her? Hat das er da,
kann man kaufen.
Hat er bestimmt eine Cocktailbar geplündert.
Im Restaurantbedarf.
So habe ich das ja gemacht, als ich mir so eine Wabe für einen Blitz gemacht habe. Das ist ja auch aus Strohhalm. Das habe ich ja an der Cocktail.
Da hast du dem Ober hinter der Theke gesagt, oh, schauen Sie mal da drüben. Und dann hast du ganz schnell hinter die Theke gegriffen und hast eine Handvoll.
Nee. Das war hier in Nordheim mal, als wir essen waren von einem Workshop. Da kam irgendwie so ein Cocktail mit schwarzem Strohhalm. Und dann habe ich gesagt, oh, schwarze Strohhalme, das ist ja toll. Ob ich da wohl ein paar von haben könnte. Und dann fragt er, wie viele. Und dann habe ich gesagt, ja, weiß nicht, so eine Hand. Und dann hat er mir tatsächlich so eine Handvoll Strohhalme gegeben und sagte, hier, nimm mit. Fand ich voll nett.
Hat er gar nicht genau wissen wollen, wofür.
Nein. Aber ich habe da, also ich habe es ihm erklärt, aber es war ihm irgendwie völlig egal. Ist aber auch wurscht, weil hier ist jetzt eine Kamera draus gebaut worden. Kannst du da mehr zu sagen? Weil ich habe nur gesehen, dass eine riesen Honigwabe, so muss man sich das vorstellen.
Also stellt euch vor, ihr nehmt diese Strohhalme und legt sie aufeinander. Also das quasi dann, also das ist so ähnlich wie wenn du das auf deinen Blitz tust. Das richtet halt dann das Licht.
Erzeugst
du eine Fläche, die aus lauter einzelnen Lichtröhren besteht und die auch nicht übersprechen, weil die sind ja schwarz. Das heißt, du hast quasi eine, ja, also 32.000, es sind dann schon sehr viele. Und die sind dann so, dass sie halt das Licht, was vorne gerade reinkommt, auch hinten rauslassen. Das Licht, was vorne schräg reinkommt, eben nicht so unbedingt. Und damit kannst du da natürlich was abbilden. Nicht super scharf, aber du kannst was abbilden. Und das haben sie dann gemacht. Also hinten einen Film dahinter geklemmt und den damit belichtet. Und das ist ganz interessant, weil diese, also stell dir vor, das lauter runde Strohhalme, du legst die aufeinander. Mhm. Dann fallen die erstmal so natürlich in so eine Reihenfolge, also die sind auch sehr regelmäßig dann. Aber wenn es mehr werden, dann kommen halt da Kräfte von oben. Das schiebt dann teilweise so auseinander. Du hast dann also quasi in dieser Struktur, die du da sehr gut sehen kannst, hast du dann auch so Risse drin und so Verschiebungen. Das ist so ein bisschen wie, ich glaub, so muss man sich so Kristalle vorstellen auf Molekülebene, wenn die so Brüche drin haben. So. Ich glaube, das ist nicht wirklich anders.
Wahrscheinlich ist es genau so.
Außerdem sacken die auch ab mit der Zeit, weil natürlich 32.000, das drückt von oben schon ein bisschen, das wiegt ja nicht nix. Das heißt, da mussten die dann teilweise auch oben nochmal einfach nachlegen, damit das dann voll bleibt. Und die Bilder haben aber einen ganz eigenen Charme. Das ist also echt spannend. Auch teilweise so Verschiebungen drin, weil dann die Röhrchen nicht alle in die gleiche Richtung zeigen. Und das ist schon interessant.
Das ist auch witzig, wenn man ganz nah rangeht, dass es wirklich lauter Einzelbilder sind.
Lauter einzelne Punkte, das sind wie einzelne Punkte doch.
Und das hatte ich nicht erwartet, weil ich hätte schon gedacht, dass hinter jedem Strohhalm ein komplettes Bild sich verbirgt. Was ja
aber es ist ja keine Lochkamera, nee.
Ja, eigentlich sind das ganz viele Lochkameras nebeneinander.
Nein, Strohhalm ist ja kein Loch.
Es ist ein sehr großes Loch halt.
Nein, das ist eine Röhre, das ist was ganz anderes. Weil bei der Lochkamera versuchst du ja möglichst eine dünne Folie zu nehmen, die möglichst dünn ist, damit das Loch dann eine optische Eigenschaft hat. Und wenn du eine Röhre hast, passiert da optisch was völlig anderes. Ja. Das hat damit nichts zu tun. Naja, aber du kannst
halt wohl damit was
abbilden.
Ja. Das ist eine Langlochkamera.
Okay. Es ist auf jeden Fall ein lustiges Projekt.
Es ist genial. Also erstmal auf diese Idee zu kommen und es dann auch noch zu machen. Also das nenne ich jetzt mal outside of the box. Das ist genial.
Apropos Box, wo wir von Box reden. Es das kam war vorhin.
Guter Übergang, Galen.
Ach toll,
lob den mal. Ich bin krank,
du musst das loben. Dich? Du hast so toll gemacht, Boris. Hast du gut gemacht. Der Joachim, unser Hausmeister, hat mir vorhin so ganz heimlich per Private Message einen Link geschickt zu einem Projekt, was gerade auf Kickstarter läuft. Und zwar die Labbox. Die Labbox, da geht's jetzt, also das ist wieder was für Analogfotografen.
Das hat uns übrigens der HCS auch geschickt.
Genau, das kam jetzt schon mehrfach. Das ist auch schon vor ein paar Monaten ist mir das schon mal durch die Timeline gegangen, aber da noch in einem sehr frühen Stadium und die scheinen wohl jetzt einigermaßen soweit zu sein. Also was ist es, ne? Es ist ein Gerät, in dem man einen Film entwickelt. Also eigentlich ist es eine Art Entwicklerdose, die aber auf dem Tisch steht. Und da ist dann eine Spule drin und an der Seite hast du so einen Drehknopf und kannst die drehen. Und das ist schon mal die eine Sache. Also du brauchst dann nicht die Dose umkippen, sondern du drehst quasi am Rad. Und dann dreht sich innen die Spule und das funktioniert ganz gut. Außerdem gehört dazu noch ein zweites Teil. Das ist ein Filmhalter, wo du quasi deinen entweder 120er oder 35 mm Film reintun kannst, also Rollfilm oder Kleinbild. Das sind dann auch zwei unterschiedliche Halter, weil das so von der Geometrie anders ist. Und du kannst da tatsächlich offensichtlich anscheinend, wenn ich es richtig verstanden habe, bei Tageslicht den Film da reintun und den Film auch bei Tageslicht in diese Entwicklerdose einspulen. Mhm. So, das ist erstmal so, erstmal ganz cool eigentlich. Und dann kannst du es hier backen ab, ich glaube, 80 € oder so kriegt man so ein Ding. Aber ob es das einzelne Module sind, müsst ihr euch durchlesen. Ist erstmal irgendwie interessant. Hat auch schon ist schon überfundet, obwohl es noch 34 Tage läuft. Also die wollten 70.000 und haben jetzt schon 103. Das scheint also bei den Leuten tatsächlich was auszulösen. Ich bin ein bisschen vorsichtig aus folgenden Gründen. Erstens, weiß man nie, ob das tatsächlich dann auch was wird. Ich gehe jetzt mal von aus, dass das was wird. Also das ist technisch jetzt nicht so komplex, weil es ist im Prinzip nichts anderes als eine Dose und eine Halterung und ein lichtdichter Deckel. Das heißt, an sich ist es erstmal nicht wirklich sehr komplex. Es besteht aus mehr Teilen, ne? Oder es besteht aus einigen Teilen.
Ich denke nur an die Entwicklerdose für das Großformat. Alleine dieses, es ist ja nur lichtdicht, war nicht so einfach in der Produktion.
Richtig, die ist das auch nicht ganz dicht, ne? Die leckt ein bisschen. Das ist der erste Skepsis-Grund schon so ein bisschen, man weiß nicht, ob es was wird. Es könnte auch wieder so eine Selfie-Drohne werden oder ein 3D-Drucker oder sowas. Der zweite Grund, warum ich eher so ein bisschen mit der Schulter zucke dabei, ist, es ist eine aus meiner Sicht technisch sehr komplexe Lösung für ein Problem, was schon lange gelöst ist. Weil wenn du da mal eine normale Entwicklerdose nebendran hältst, also so eine Kaiserdose oder sowas, und dann noch einen Dunkelsack dazu tust, weil den brauchst du dann, um den Film einzuspulen, dann hast du wahrscheinlich volumenmäßig genauso viel wie das hier. Das ist nicht wirklich kleiner, glaube ich, oder zumindest nicht viel kleiner. Das Einzige, was du dann bei der Kaiserdose machen musst, ist das selber einspulen. Das scheint hier wohl irgendwie vereinfacht zu sein, wobei...
Da sage ich gleich was dazu.
Wenn du mal versucht hast, in eine feuchte Spule einen Film reinzubringen, dann wirst du das mit dem Gerät hier auch nicht schaffen. Das heißt, das löst nicht unbedingt das Problem des Filmeinspulens, sondern es versucht durch eine sehr also es ist so ein bisschen wie ich habe eine bessere Mausefalle entwickelt, braucht man aber nicht, weil die bestehende eigentlich schon wirklich gut funktioniert.
Also gerade wegen dieses Punkts, ich habe jetzt die Seite hier mal offen, bin ich halt sehr, sehr skeptisch, weil ich habe das konkrete Problem ja schon mehr als einmal gehabt, wenn die Spule nicht wirklich hundertprozentig trocken ist. Christa, hast du mir ja noch den Tipp gegeben, also wirklich dann auch, wenn es sein muss, trocken zu föhnen. Ja. Und das muss man wirklich intensiv tun, weil die Wassertropfen, die fangen sich in diesen kleinen Rillen und die sind da hartnäckig. Mhm. Und das Problem ist, dass die Feuchtigkeit halt diese Gelatine an dem Film anlöst. Und in dem Augenblick, wo sie das tut, backt der Film an dieser Spule fest. Und dann dreht sich das nicht weiter. Und wenn man das jetzt im Dunkelsack hat, während man beide Finger an der Spule hat, dann spürt man das. Und dann kann man eben gucken, wo klemmt es und kann dann eben durch gezieltes Drücken, Ziehen, Schieben mit den Fingern da so ein bisschen Fingerakrobatik betreiben, um das Ganze eben doch weiter zu drehen. Und in der Regel klappt das dann ja auch. Oder man fängt dann eben nochmal an. Wenn das aber jetzt in so einer Dose passiert, wo du keinen Kontakt mehr zu dem Film hast, also keinen haptischen Kontakt mehr zum Film hast, sondern von draußen einfach an diesem Drehknopf hier drehst, da möchte ich mal wissen, was passiert, wenn das da drinnen klemmt. Dann merkst du irgendwie, oh Scheiße, geht nicht weiter. Und was machst du dann? Also da bin ich sehr, sehr skeptisch.
Ja, und es sind halt irgendwie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Teile oder so, statt 3. Und also wer noch keine hat und das mal probieren möchte, gerne. Ich glaube aber, dass ich habe so das Gefühl, ich brauche das nicht, das Ding.
Ja, yep. Das glaube ich auch.
Das sieht mir tatsächlich nach einer Overkill-Lösung aus.
Wenn diese Lösung natürlich genau dieses Problem mit diesem Aufspulen auf eine feuchte Spule löst, weil das damit aus welchem Grund auch immer funktioniert.
Naja, sie spulen ja von innen nach außen. Also das Ding ist ja, du schiebst es nicht rein über die Spule, sondern du machst es wie bei diesen amerikanischen Spulen. Du schiebst das quasi, du rollst das quasi von innen nach außen auf die Spule. Da wird, also der Film wird so ein bisschen eingequetscht. Der
wird reingequetscht, ja.
Genau, und dann, das sieht man also auf diesen hier so animierte GIFs haben die da und auch ein Video und so weiter. Also das Problem ist, glaube ich, kein echtes Problem. Aber vielleicht ist es ja voll cool. Also es ist auf jeden Fall.
Und kann sie Großformat? Nein, also.
Stimmt, in meiner Kaiserdose so kann ich zur Not sogar Großformat entwickeln.
Ja, eben.
Die Taco-Methode macht's möglich. Ja, also wenn euch das Gas auslöst, dann kauft euch das oder backt das ruhig.
Es sind unter 100 Euro, kann man mal machen.
Aber wir haben hier, wer schon mal hier war zu einem Analog-Workshop, übrigens gibt's dieses Jahr ein paar, ne, dass da auch für Einsteiger, die das mal ausprobieren möchten und die vielleicht wissen möchten, ob man so einen Teil wirklich braucht. Wir haben, glaube ich, ich würde mal sagen, locker 10 Entwicklerdosen da. Das ist also für uns, glaube ich, kein Thema. Aber gut.
Na denn. Apropos analog, Fotobörse ist wieder, oder?
Es ist wieder Fotobörse, genau. Und zwar, also die in Darmstadt, die eine der größten Fotobörsen in der Gegend, die internationale Fotobörse mit Ausstellern aus allen Herren Ländern. Nicht ganz, aber... Es sind auf jeden Fall ein paar aus dem benachbarten Ausland da, inklusive immer ein paar Holländer auf jeden Fall. Da sind wieder Termine rausgepurzelt für 2017 und zwar am 2.4., also am 2. April, der Frühlingstermin, werden wir, Boni und ich, wieder nicht auftauchen, aber dann im Wintertermin am 3. Dezember, das ist dann traditionell immer der erste Advent, an dem das stattfindet. Also 2.4., wer da in der Nähe ist, kann sich's gerne mal anschauen. Fotobörse-darmstadt.de, da gibt's dann die Informationen dazu. Und ja, geht hin, falls ihr mal was Analoges sucht.
Geht hin und vermehret eure Fotoausrüstung.
Genau. Da ist dann das Gas auch irgendwie, macht da viel mehr Spaß, weil da kann man alles mal anfassen, ausprobieren, handeln kann man da und
ui. Ja. Wer mal handeln lernen will, der kann sich ja auf ZDF bzw. ZDF Neo ist es, glaube ich, Bares für Rares angucken.
Kenne ich nicht, aber nee, okay.
Muss man auch nicht. Ist auch trotzdem lustig.
Ist das so eine Beurteilungssendung, wo Profis möglicherweise mögliche Antiquitäten beurteilen?
Und kaufen, ja.
Das ist, glaube ich, aus USA geklaut. Da gibt es das schon länger.
Ja, natürlich. Das ist kein neues Format, aber lustig. So, denn hat uns der Sailor was geschickt. Das wollte ich euch gerne mal weitergeben, falls ihr interessiert seid an Kameras in Smartphone und wie da so die Entwicklung im Augenblick steht. Ja, es ist, da hat sich wohl gerade wieder irgendein Joint Venture ergeben zwischen verschiedenen Firmen. Und der Trend geht jetzt also ganz klar zu diesen Doppeloptiken, wie sie jetzt ja in vielen Handys jetzt ganz prominent im iPhone 7 Plus drin sind. Und wie die miteinander kombiniert werden, das scheint jetzt zukünftig einfach nur eine Weiterentwicklung von bestehender Technik zu sein. Grundsätzlich gibt es da zwei Dinge, die man damit machen kann. Entweder haben beide Optiken dieselbe Brennweite, eine ist aber schwarz-weiß und die andere hat Farbe. Und damit erreicht man eben eine bessere Lichtstärke. Das heißt, weniger Rauschen und mehr Durchzeichnung, auch bei wenig Licht. Das ist so eine Geschichte. Oder aber man hat das, wie es jetzt auch in dem iPhone drin ist, zwei Optiken mit verschiedener Brennweite. Und da ist jetzt wohl der aktuelle Stand der Technik, dass dann eine Optik eine dreifache Brennweite hat, also dreimal so viel Brennweite wie die andere Optik. Und in der Regel sind die ja so vom Weitwinkel äquivalent zum Kleinbild irgendwo so bei 24, 22 Millimeter, also recht weitwinklig. Da kann man sich das ausrechnen, wo die andere ist. Beim iPhone 7 Plus im Augenblick zweifach und dann wird eben der Rest mit Software-Voodoo dazwischen gemacht. Und mit dreifacher Brennweite kommt man eben noch näher ran. Das heißt, Ziel wird es da immer mehr sein, so eine Mischung aus digital und analog Zoom zu haben, indem man eben an den bestimmten Stellen zwischen den Optiken umschaltet oder miteinander verrechnet und so weiter. Und da schreiben sie auch, wenn man sich jetzt noch vorstellt, man hätte einen hochauflösenden Sensor dahinter, könnte man damit schon eine ganze Menge erreichen. Ja, und wo wir auch schon mal drüber gesprochen haben, was wohl auch immer noch in der Entwicklung nicht weggestrichen ist, sind diese Umlenkspiegel. Also, dass man die Kameraoptik hochkant einbaut, sodass sie eben auch länger sein kann und dann nicht heraussteht aus den dünnen Gehäusen. Aber dann braucht man eben so ein 45 Grad, so ein Umlenkspiegel oder 90 Grad Umlenkspiegel, je nachdem, wie das Ganze verbaut wird, um das Licht irgendwie ins Gehäuse und dann schräg wieder runter auf die Optik zu lenken und dann nochmal, vielleicht nochmal über einen Umlenkspiegel wieder auf den Sensor. Das kostet Licht, hat aber eben den Vorteil, dass man da viele Spielereien machen kann, ohne dass die Dicke des Kameramoduls jetzt relevant wäre. Ja, interessante Geschichten, aber eigentlich nicht wirklich was Neues, sondern auch nur eine Weiterentwicklung von bestehendem. Man darf gespannt sein, was da kommt. Gab ja da schon diesen Ansatz von diesem einen Hersteller, der da, weiß ich nicht, 13, 15, 20 Module auf so ein Kameragehäuse verteilt hat und dann durch Verschaltung verschiedene Brennweiten da simuliert. Vielleicht wird es dahin gehen, schauen wir mal.
Tja. Übrigens, parallel, während du das gerade erzählt hast, geht hier im Chat noch die Diskussion, die analoge Diskussion weiter und da muss ich mich kurz einklinken.
Mach mal
eine neue Kapitelmarke zum Thema Entwicklertesten. Also, der Jochen hat nämlich eine 20 Jahre alte Flasche Rodinal. Rodinal ist ein alter Industrieentwickler, der älteste Industrieentwickler. Und kriegst du heute noch, der war von Agfa, der wurde zwischendurch viel kopiert, nachgebaut und mittlerweile ist das Patent für den Namen irgendwie oder das Trademark, wie auch immer das heißt, abgelaufen. Das heißt, jetzt darf man auch wieder Rodinal verkaufen, die mussten den immer anders nennen zwischendurch. Und jetzt fragt der Jochen, ob es denn auch so eine Entwicklerdose gibt, die für einzelne Negative, ne, so einzelne Bilder, weil er will ja mal testen, ob der der alte Entwickler noch tut, weil Entwickler stirbt irgendwann, ne? Das ist ja eine Chemie und die altert. Und wenn der irgendwann halt nicht mehr tut, dann tut er halt nicht mehr.
Jetzt ist natürlich die Schwierigkeit von so einem Kleinbildfilm oder Mittelformatfilm, solange er noch nicht entwickelt ist, genau ein Negativ rauszuschnibbeln.
Ja, das ist, ja, nee, also es gibt eine Methode tatsächlich, Entwickler zu testen, jetzt nicht wirklich aussagekräftig im Sinne von, macht er jetzt genau das, was er soll, aber um zumindest zu testen, ob er noch tut oder nicht mehr tut, also ob er komplett kaputt ist oder nicht. Und das ist ganz einfach. Du nimmst einfach ein Stück vom Film, also hier so am Anfang, ne, da die Lasche, was die da am Anfang rausguckt beim Kleinbildfilm, die ist ja eh belichtet. Also das ist belichteter Film. Und dann nimmst du ein bisschen von diesem Rodinal, kannst du auch noch ein klein bisschen mit Wasser verdünnen und dann hängst du den Film da einfach mal rein. So, was passiert? Wenn du Film entwickelst,
du meinst das jetzt Silber nicht in auf der dem Dose, Film, sondern du meinst das
nee, im Unterlicht. Einfach
so.
Unterlicht,
ganz Flasche einfach. Flasche auf, Film reinhalten.
Ja, mal ein bisschen was ja, rauskippen klar, in so ein kleines Gefäß ja. oder so. Aha. Und dann hast du das Stück Film, das ist ja belichtet in dem Moment. Das heißt, belichtetes Silber wird beim Entwickeln schwarz. Das heißt, der wird dann tatsächlich schwarz, wenn der Entwickler noch tut. Und dann nimmst du aber bitte nur die Hälfte davon, ne? Dass der an Restteil nicht entwickelt wird. Weil jetzt, und dann spülst du es ab, also siehst du, oh, wird schwarz, gut, spülst es ab unter Wasser, schön, kannst den Entwickler dann irgendwie weiterverwenden oder wegkippen, wie auch immer. Und jetzt hast du also ein Stück Film, das ist zur Hälfte belichtet, zur anderen Hälfte, beziehungsweise es ist komplett belichtet, aber nur zur einen Hälfte entwickelt. Und jetzt kannst du damit noch testen, ob dein Fixierer noch funktioniert. Weil was macht der Fixierer? Der Fixierer macht unentwickeltes Silber weg. Jetzt hast du ja einen halben Film, der unentwickelt ist. Also hängst du den jetzt da einfach in den Fixierer. Und was passiert? Der Fixierer spült an der Stelle, wo der Film nicht entwickelt war, also wo er nicht schwarz ist, spült er jetzt das Silber raus. Und dann bleibt am Schluss einfach ein Stück transparenter Film übrig, auf der Seite, wo kein Schwarz ist.
Da musst du aber dann schon im Dunkeln machen, weil wenn
nee.
Wenn du den unentwickelten Film in den Fixierer hältst, in dem Moment ist er ja belichtet, wenn du das bei Tageslicht machst.
Ja, aber der Fixierer arbeitet ja nur da, wo nicht entwickelt wurde. Und du hast ja den Teil vom Film nicht entwickelt. Das funktioniert bei Tageslicht natürlich.
Dann habe ich dich immer noch nicht verstanden. Wenn ich jetzt einen Film, nimm mal einen 35mm Film.
Ich nehme jetzt mal einen Zentimeter, 2 Zentimeter von diesem Film.
So, wenn ich den jetzt bei Tageslicht aus dieser Dose rausziehe und abschneide, ist der belichtet?
Ja, der ist belichtet, genau. Das willst du ja wissen, ob der Entwickler mit dem belichteten Film umgehen kann.
Ja, jetzt nochmal langsam, für Blöde, für mich. Wenn ich aus einer 35mm Filmdose einen Zentimeter Film rausziehe,
ja,
ist der belichtet.
Genau.
Der ist schon schwarz, wenn ich den abschneide.
Nein, da ist nichts schwarz, der ist braun oder blau.
Ja,
schwarz-weiß Film hat. Ja, aber er ist nicht schwarz.
So, und jetzt hältst du den in deinen Entwickler rein und dann wird er schwarz?
An der Stelle wird er schwarz, wenn der Entwickler
noch tut. Habe ich soweit verstanden. Kann ich bei Tageslicht machen, weil kommt jetzt nicht auf Mühe mehr an, ne?
Nö,
du siehst ja dann. Jetzt sagst du den unentwickelten Teil vom Film. Wie kriege ich den jetzt aus der Dose bei Tageslicht, um in den Fixierer zu schmeißen?
Ohne dass du nicht drankommst. Du hast von diesen 2 Zentimeter Streifen hast du die Hälfte entwickelt, die andere Hälfte nicht.
Ach du, ach so.
Ich stecke ja nicht den ganzen da rein.
Ja, jetzt habe ich dich verstanden.
Dass du steckst nur die Hälfte in den Entwickler rein.
Ja, das ist meine rechte Gehirnhälfte, hat noch Schnupfen.
Und dann kannst du hinterher das komplette Ding in Fixierer werfen und dann wird die Seite, die vorher nicht entwickelt wurde, also die immer noch blau, braun oder blau oder sowas ist, die wird dann durchsichtig, alles die klärt klar. sich dann. Alles und wenn klar. wenn du am Ende von dieser Übung auf der einen Seite eine schwarze Seite hast und auf der anderen Seite eine durchsichtige oder einigermaßen durchsichtige, dann tut sowohl dein Entwickler als auch dein Fixierer.
Sehr gut.
Ist das geil oder was?
Ja, finde ich super.
Ja, ja. Also ich mache das hier auf den Einsteiger-Workshops, mache ich das immer wieder, um den Leuten einfach mal mitzugeben, also so was zu erklären, wie es funktioniert. Also wir haben den Filmentdecken-Workshop am 19. August übrigens. Also wer das mal erleben möchte, ja. Da kriegt man tatsächlich dann so ein gutes Gefühl dafür, was da eigentlich genau passiert.
Super Sache.
Tja. So sieht's auf jeden Fall aus.
Mann, du machst ja Filmstunts, du.
Mann, das ist kein Stunt, Mann. das ist angewandte, das ist put it to the test.
Wenn es um Licht geht, kann man sich Licht auch einfach zeigen lassen. Das hat uns Alex nämlich geschrieben. Der schreibt, moin, ich meine, dass ihr die TPE-App zur Ermittlung des Sonnenstandes in eurem Podcast schon mal erwähnt habt.
Das hat mehrere, da gibt's verschiedene.
Da gibt's zig.
The Photographer's Ephemeris, Fotopilz und nochmal verschiedene andere.
Genau. Jetzt schreibt aber, es gibt einen Link über www.suncalc.net. Kann man sich den Sonnenstand an der Location seiner Wahl auf einer Webseite anschauen, entweder als Google Maps oder in der Satellitenansicht. Das ist sicher nicht nur für Landschaftsfotografen hilfreich, sondern auch eine nette Sache, sich so zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu platzieren, um den perfekten Schatten für sein Streetfoto zu bekommen. Vielleicht erzähle ich euch ja auch nichts Neues, dann möchte ich mich zumindest für euren erfrischenden Happy Shooting Podcast bedanken. Zwar kann ich die alten Sendungen nicht alle aufholen, aber von den neuen verpasse ich keine. Beste Grüße, Alex. Ja, ich glaube auch, wir hatten die Seite schon mal irgendwann, aber ich habe es auf die Schnelle auch nicht wieder gefunden. Also deswegen diesen Link an dieser Stelle sehr gerne nochmal weitergegeben. Ist nämlich sehr, sehr praktisch, man muss sich nichts installieren.
Geht halt dann offline eben nicht, sondern
geht offline braucht
dann
Web dafür. Genau. Aber wenn du Web hast, geht das, glaube ich, auch auf dem
Smartphone. Ich habe es aber mobil noch nicht getestet.
Das geht mit Sicherheit.
Naja, testet es mal für uns.
Genau, einfach mal ausprobieren.
So. Die nächste Frage musst du mir kurz vorlesen, weil gerade hier, ich hab ja gerade einen Beachball.
So ja, es geht um Passepartouts, ja oder nein. Das ist eine Frage aus dem Slack gewesen. Ich habe jetzt hier leider vergessen zu notieren. Ike war es, genau. Ike hat gefragt, ich will ein Bild für eine Ausstellung fertig machen. Rahmen soll 60 mal 50 Zentimeter sein. 60 mal 50 ist schon ganz ordentlich. Mhm. Bei der Ausstellung hängen sehr viele Fotos unsortiert an einer Wand, vom Boden bis zur Decke. Also ich habe mir auch noch mal ein Foto zeigen lassen. Stell dir wirklich Bild an Bild, mit quasi keinen Abstand zwischen den Rahmen und dann die ganze Wand voll. Im Grunde genommen das, was ich mir als Jahresprojekt hier vorgenommen
habe. Das sieht dann so aus wie bei Elton Johns Privatgalerie
Nur nicht so schön
in den USA.
Nur nicht
bei dem auch nicht. Da sind ja auch vom Boden bis zur Decke, jede Wand ist da voll mit Bildern.
Alles wild. So, und jetzt fragt er, also jetzt nur mal, um dieses Mindset zu haben, eine Wand kunterbunt, alles verschiedene Rahmen, Chaos an der Wand. Jetzt frage ich mich, großes Bild, 60 mal 50, ohne Passepartout, also quasi passend für den Rahmen. Oder lieber ein kleineres Bild, 40 mal 30, drucken, mit Passepartout in den 60 mal 50 Rahmen. Und grundsätzlich hatte ich jetzt, als ich nur die Frage gelesen hatte, weil Ausstellung an der Wand, da habe ich natürlich erstmal so im Kopf, ein Bild hängt an der Wand und bis das nächste Bild kommt, ist erstmal ein halber Meter Platz, so gedanklich. Und da hätte ich jetzt gesagt, naja, ob du jetzt ein Passepartout brauchst oder nicht, hängt auch ein bisschen davon ab, wie umfangreich ist der Rahmen, wie
strukturiert ist das Bild. Wie viel willst du das Bild beschneiden? Weil 60 auf 50, also 6 zu 5, ist jetzt mal, bedeutet, dass du, wenn du es vollflächig machen willst, auf jeden Fall an einer Seite was verlieren wirst.
Ja, ich weiß
jetzt nicht. Du wirst also einen Crop machen müssen, wenn du es vollflächig willst.
Weiß jetzt nicht, ob er die exakten Maße hier meint oder ob er im selben Seitenverhältnis dann bleibt. Weiß ich jetzt nicht.
Wenn der 60-50 steht und 40-30, dann sind das zwei unterschiedliche Seitenverhältnisse.
Ich gehe mal davon aus, dass er meint, dass er im selben Seitenverhältnis sein wird.
Nee.
Bleibt.
Nee. Naja, nein, hier steht was anderes. Das hat er so geschrieben, also ja, wird das auch so stimmen.
Er hat von beiden Seiten 20 Zentimeter abgezogen und ist dann da auf seine Zahl gekommen. Aber ich glaube nicht, dass er die exakten... Ist ja auch wurscht. Geh mal davon aus, er bleibt im selben Seitenverhältnis. Da hätte ich gesagt, ein Passepartout machen, wenn der Rahmen halt zu sehr vom Bild ablenkt. Wenn der Rahmen aber gut das Bild unterstützt, dann braucht man auch kein Passepartout. Dann kann man das auch so reinpacken, weil dann hast du ein größeres Bild, das wirkt besser. Als ich dann aber ein Beispielfoto gesehen habe, wie das aussieht, im Slack hat er ein Foto gepostet, wie das wohl letztes Jahr aussah. Wirklich Rahmen an Rahmen, verschiedenste Größen, verschiedene Farben, verschiedene Formen, direkt alle aneinander geklatscht, übereinander weg. Da haben wir alle im Slack sofort gesagt, auf jeden Fall mit Passepartout.
Das ist die fällt einzige,
dann auf, oder?
Ist die einzige Chance, die du hast, deinem Bild ein bisschen Raum zu geben. Also
und weißt du, was ich tun würde?
Erkämpfen.
Ich glaube, ich würde rote Passepartouts nehmen. Dass das so richtig auffällt.
Oh, das muss aber zum Bild passen.
Natürlich.
Das tut oder
gelbe, neongelbe Passepartouts richtig so knallen.
Ja, nee, also das ist richtig, ne? Entweder volle Größe, dann hast du einfach mehr Fläche und Bilder, die mehr Fläche haben, sind erstmal cooler. So, vor allem in der Größe direkt davor stehen, das ist ja geil. Aber wenn die alle so sind, dann kannst du ja nicht aus der Masse stechen. Und ich würde vielleicht ein rotes Passepartout und außen an dem Rahmen, da müssen wir jetzt mal mit Jochen reden, Arduino-gesteuerte LED-Kette, die blinkt.
Das ist toll,
auch
oder?
Noch. So ein Lauflicht, das rundum geht.
Sag mal, wie kriege ich denn den Link von dem Bild aus dem Slack raus? Copy Link, so kriege ich den raus.
Der geht aber dann direkt auf den Slack, also wer da kein Login hat, aber das kostet das ja eh nichts.
Ist mir gerade egal, aber wenigstens im Slack können wir den mal sehen. Ich habe das mal in den 18 Uhr Kanal, da siehst du mal ein Beispiel, wie das aussieht. Und da ist ganz klar, ich würde auf jeden Fall Passepartout nehmen.
Du kannst, ja, ich weiß nicht, da machen ja dann doch auch einige unten das mit dem Passepartout. Also das, die haben eigentlich fast alle Passepartouts, bis auf ganz wenige. Die meisten auf dem Foto haben ein Passepartout. Du kannst natürlich das ins Extreme treiben und sagen, ich nehme jetzt ein Bild, was 5 Zentimeter breit ist an der längsten Kante und mach das dann in ein Riesen-Passepartout, dann fällst du auch auf, dann hast du halt eine Miniatur.
Ja, da muss man mal nachher
rangehen. Das muss dann ein Bild sein, was als Thumbnail gut funktioniert. Ja. Aber wenn ich hier nachzähle, dann hat der Großteil der Bilder ein Passepartout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja, fast jedes, bis auf 4 Bilder hat jedes Bild ein Passepartout.
Ja, streckenweise halt, also für diese enge Anordnung sehr schmale Passepartouts. Also ich.
Ja, aber wenn du größere Passepartouts nimmst, dann bleibt halt vom Bild nichts mehr übrig und dann ist auch doof.
Sein Bild ist übrigens das in der Mitte, dieses fast schwarze mit dem roten Kleid.
Na, das braucht ein Passepartout, das verschwindet ja sonst.
Sag ich ja.
Und ein rotes Kleid, dann kannst du auch ein rotes Passepartout nehmen, mal ohne Scheiß jetzt.
Das stimmt, also wenn das wieder, das ist jetzt irgendwie letztes Jahr, ne? Aber wenn das wieder ein Bild ist mit so einem knallroten Kleid oder einer anderen knalligen Farbe, so einer Unifarbe.
Du könntest auch ein schwarzes Passepartout dann drumherum machen, dann wird das optisch einfach größer, weil das Bild auch ganz viel schwarz hat.
Strahlt.
Ja, das strahlt nicht, sondern das vergrößert halt den schwarzen Anteil des Bildes.
Ja, außerdem guckst du ja eher zum Hellen als zum Dunkeln.
Ja. Also dann würde ich ohne Scheiß jetzt, vorher dachte ich noch, was für ein Spaß hier, rotes Passepartout, aber wenn ich mir das so anschaue, würde ich das problemlos machen. Also er schreibt im Chat, dieses Jahr gibt's grün-blaues Wasser. Geh doch mal zum Hornbach, die haben so eine Bilderabteilung und da kannst du dir Passepartout-Kartons aussuchen und dir auch schneiden lassen. Zumindest ging das vor ein paar Jahren noch. Oder bei Bösner geht das auch. Ich weiß noch nicht, wie groß die Auswahl da ist mit Passepartouts, aber es gibt tatsächlich Passepartout-Kartons, die nicht nur unterschiedliche Farben außen haben, sondern auch innen. Das heißt, du hast so ein mehrlagiges, unterschiedliches Ding und wenn du dann so schräg diagonal diesen Passepartout-Schnitt machst, dann kommt dieses Innenteil quasi noch als kleiner Mini-Rahmen raus. Das sieht auch nicht schlecht aus.
Das mag ich bei den normalen farbigen Passepartouts nicht. Wenn du dann so ein rotes Passepartout hast und die Schnittkante ist dann doch wieder weiß, das gefällt mir nicht.
Muss man sehen. Aber es gibt ja auch, also Passepartout-Kartons gibt es in vielen, nicht nur dicken, sondern auch Farben. Also
ja, muss man mal gucken. Ne?
So ein bisschen auffallen, ne? So knallrotes Passepartout oder grün-blaues dann eben. Weiß ja nicht. Oder Kontrastfarbe dazu.
Schwer, die passenden Farben zu finden, ja.
Also Monika sagt, der Bösner hat massig Auswahl. Stimmt, jetzt erinnere ich mich. Wir haben ja damals mal Fertig-Passepartouts dort gekauft. Kannst du nämlich auch. Die sind halt dann weiß.
So, skip. Der skip, Kai skip. Hat eine Frage. Und zwar hat er gefragt, das ist ja auch wieder für dich. Wenn ich einen schlecht gelagerten, abgelaufenen Diafilm habe, also alt, schlecht gelagert, den ich crossen will, also eine Cross-Entwicklung. Wie belichte ich den? Genau richtig oder potenziell etwas über? Und wenn ich ihn dann in die C41-Suppe werfe, bei 25 Grad 13 Minuten oder doch bei 38 Grad 3 Minuten 15? Und die Zusatzfrage, wie trocknet ihr Planfilme? Aber bleiben wir erstmal bei der Cross-Entwicklung. Belichtest du einen abgelaufenen Diafilm, den er crossen will, richtig?
Oder also, lieber ein bisschen länger? Da ist es natürlich jetzt ganz sinnvoll und hilfreich, dass ich eine Expertin zum Thema Cross-Entwicklung da habe, die sich mit abgelaufenen Filmen beschäftigt und die ich gerade mal parallel hier rüber gerufen habe.
Wir reichen über an die Außenkorrespondentin Monika
Andre. Genau, André. Ich lese, also Moni hört dich jetzt gerade nicht.
Die Außenkorrespondentin mit Bademantel.
Also sie hört dich leise, ne? Also die Frage nochmal, wenn ich einen schlecht abgelaufenen, gelagerten Diafilm habe, den ich crossen will, wie belichtige ich den? Genau richtig oder potenziell etwas drüber? Also, ja, Moni.
Ja, erstmal, wie lange abgelaufen? Das ist immer die Preisfrage. Also,
wenn du vorhast, den zu crossen, dann ist es ja am Ende kein Dia-Film mehr, nachdem er entwickelt wurde, sondern halt behandelt wie ein normaler Farbnegativfilm. Das heißt, dass potenziell mehr Elastizität und mehr Spielraum in der Belichtung. Und da ist es halt jetzt die Frage, wie lang ist der drüber? Also Daumenregel ist, glaube ich, für 5 Jahre eine Blendenstufe.
5.
Um und bei. Und man grundsätzlich kann man sagen, je höher empfindlich der Film ist, desto stärker altert er. Also wenn das ein 400er Film ist, der abgelaufen ist, dann würde ich dem potenziell deutlich mehr Licht geben. Bei einem 100er kann man, glaube ich, gut mit der Daumenregel fahren. Und dann ist das ja am Ende, weil er ja entwickelt wird wie ein normaler Farbnegativfilm, hat er auch dieses ja, Blende mehr oder weniger ist mir eigentlich wurscht Verhalten. Und ja, wer Cross entwickelt und mit alten Filmen arbeitet, nimmt das ohnehin alles nicht so genau. Also ich würde das ungefähr nach der Faustregel machen. Und also auf der sichereren Seite ist man, wenn man eher mehr Licht gibt. Spannender sind die Bilder manchmal, wenn man eher knapp belichtet hat. Also mir geht es so.
Tja, und interessant ist übrigens noch der zweite Teil der Frage, weil Kai will den nicht entwickeln lassen, der will ihn also nicht beim Rossmann abgeben und dann irgendwie zurückbekommen von CW oder so, sondern wenn er ihn in eine C41-Suppe wirft, also wenn er ihn selber entwickelt, weil das kann man zu Hause schon auch tun, ob es dann bei 25 Grad 13 Minuten oder doch bei 38 Grad 3,15, also du kannst die tatsächlich in verschiedenen, da gibt's verschiedene Rezepte dafür, wie man ihn entwickelt. Ich würde ihn ganz normal beim 38 Grad Verfahren machen.
Und ich meine, wenn du dich in der Temperatur verhaust, bekommst du typischerweise normalerweise Farbverfälschungen. Das kann dir aber bei einem cross-entwickelten Diafilm ohnehin herzlich wurscht sein, weil du weißt ohnehin nicht, welche Farbe der annimmt. Also ich habe welche, die sind in ein freundliches Magenta gekippt. Ich glaube, das ist Fuji Astia. Wenn man den crosst, dann wird der freundlich Telekom-farben. Und andere Filme sind eher so gelb-grün, aber ich sag mal, richtig von den Farben sind die eh nicht, wenn man sie cross entwickelt. Insofern geschenkt.
Also umarme den Zufall an dieser Stelle. Ja, das wird dir aber eh nicht erspart bleiben, weil beim Crossen hast du halt, kannst du nicht vorhersagen. Du kannst dann schon bei den einzelnen Filmtypen möglicherweise ein bisschen vorhersagen, in welche Richtung es geht, aber wie sie sich dann im Detail ausprägen, das kannst du eben nicht sagen.
Klingt so ein bisschen so, als wenn man auch einfach auf 40 Grad erhitztes Wasser reinkippt und einfach mal anfängt, im Laufe der Zeit kalt werden lässt und dann nach 4 Minuten einfach aufhört. Tja. Mal gucken, was bei rauskommt.
Und danke Moni, ne? Die ist schon wieder am
Special Guest.
Am Gehen, Special Guest. Und die Zusatzfrage, wie trocknet ihr Planfilme? Da haben wir hier eine super Lösung in der Villa. Also Planfilme kannst du natürlich wie anderen Filmen auch einfach aufhängen. Und genau das tun wir. Und zwar folgendermaßen, wir haben hier einen Drahtkleiderbügel. Und an diesem Drahtkleiderbügel haben wir unten, kennst du diese Maulklemmen?
Ja.
Also diese Papierklemmen, also aus Metall.
Mauli.
Die heißen Maulklemmen, weil die, glaube ich, eine Firma Maul entwickelt hat. Mhm. Und die in klein, die gibt es in verschiedenen Größen und die in klein, also die so 1,5 Zentimeter breit sind ungefähr. Wenn du da auf der Rückseite kannst du diese Halterung, also das, was man zusammendrückt, um die aufzumachen, kannst du rausmachen und auch wieder reinklemmen und dann kannst du die quasi mit diesen Metallringchen auf diesen Drahtkleiderbügel fädeln. Und da mehrere davon. Und dann haben wir, also dann sind quasi auf dem Drahtkleiderbügel so 7, 8 solche Maulklemmen unten drauf und dann, damit die noch ein bisschen gespaced sind, haben wir oben an dem Drahtkleiderbügel einfach so ein paar Stücke Klebeband zwischen reingeklebt und das ist dann, kannst du dann so 8 Planfilme vorsichtig so an diese Maulklemme jeweils dranhängen. Eins pro Klemme an die Ecke und dann läuft das Wasser schön ab und es trocknet. Da also im Hängen, ja, über Diagonal hängen ist völlig problemlos.
Kannst du mal ein Problem. Foto von machen?
Ja, das hängt ganz prominent an der Lampe im Obergeschoss.
Ja, genau. Wer auf Workshop schon mal da war, kann sich das angucken.
Genau.
Oder kommt einfach zum Workshop in die Villa, dann seht ihr das.
Was ich früher mal gemacht habe, ist, ich habe den tatsächlich so diagonal gegen was gelehnt, also hingestellt, weil der ist schon vom Material sehr, sehr kräftig. Das hat aber dann zu einer ziemlichen Durchbiegung geführt, dank Schwerkraft.
Tja. Die Schwerkraft wieder. Ja, also wenn man so einen Film selbst entwickelt hat, dann hilft auch sowas unter Umständen weiter.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Denn wir werden unterstützt von Jimdo, bau dir deine Webseite. Und da gibt es in dem Blog von Jimdo mal wieder einen sehr schönen Beitrag. Da geht es nämlich genau um DIY, do it yourself. Nämlich Tipps für deine DIY-Seite und wie man sie vielleicht erfolgreicher bringt. Und was liegt da näher, wenn man jetzt schon anfängt, hier Farbentwicklung zu machen, Suppen, Cross-Entwicklung und alles irgendwie selber gestaltet. Warum diese Erfahrungen nicht einfach mal niederschreiben für andere Leute, wie mich zum Beispiel, der das auch noch vorhat? Dann muss ich nicht alles nochmal von vorne herausfinden. Bau doch einfach mal eine Webseite auf. Und da geben die Jungs und Mädels von Jimdo eben wirklich sehr, sehr schöne Tipps. Und in diesem Fall eben dazu, wie eine Seite interessant werden kann für andere, wie man seine Zielgruppen erreicht. Und ja, das sind, die Tipps klingen banal, aber das ist wie bei allen erfolgreichen Menschen, wenn du die fragst, was hast du denn gemacht? Dann sagen die, ich hab's gemacht. Also es ist banal, aber man muss es eben einfach tun. Zum Beispiel eben ein enges Thema wählen. Also nicht machen wie nsonic.de, wo es um Mac, um Gesundheit, um Klamotten, um alles Mögliche geht, sondern vielleicht einfach mal sagen, ich mache jetzt eine Webseite, die handelt davon, wie man in Eigenregie zu Hause Cross-Entwicklung von abgelaufenen Filmen macht. Das wäre schon sehr spezifisch, aber warum denn nicht? Und wenn man sich dann noch überlegt, was ist denn meine Zielgruppe? Sind das jetzt eher die Anfänger im Bereich Analogfotografie oder doch schon die Fortgeschrittenen oder die Pros? Dann kann man auch entscheiden, wie schreibe ich denn die Beiträge? Was will ich denn an Wissen vermitteln und so weiter und so fort? Die Navigation einfach halten haben wir auch schon ein paar Mal angesprochen. Also statt ein überfrachtetes Menü vielleicht wirklich genau überlegen, was soll hier auf dieser Webseite sein und wie soll es gefunden werden. Und was ich besonders schön fand, das passt nämlich hier wieder sehr schön, sie schreiben, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, wenn es denn ein gutes Foto ist. Also einfach nur irgendein hingeklatschtes, unscharfes Handyfoto bringt es dann auch nicht. Aber da seid ihr ja jetzt genau richtig. Ihr seid ja genau die Zielgruppe für tolle Fotos. Das heißt, macht eben gute Bilder für euren Blog oder für eure Webseiten und dann wird es auch erfolgreicher. Tja, und was auch ganz interessant ist, bei Jimdo kann man nämlich auch ausprobieren, wie die Seite denn auf verschiedenen Devices aussieht. Also funktioniert die Seite denn so, wie ihr euch das vorgestellt habt, auch noch auf dem Smartphone?
Ist heute eh wichtig, so im Mobile-First-Zeitalter.
Die Templates sind alle irgendwie, dass sie sich anpassen, wie sagt man?
Responsive.
Responsive sagt man, ganz genau, dankeschön. Und da gibt's in dem Webdesigner gibt's die Möglichkeit, per Knopfdruck verschiedene Größen für Tablet, Smartphone und Desktop umzuschalten und auszuprobieren, wie die Umbrüche sind und so weiter und so fort.
Du, ziemlich ist gut das gemacht. Denn teuer?
Nein, du kannst kostenlos einfach anfangen. Stell dir das vor. Nein. Kostenlos. Einfach mal anfangen. Denkst dir noch einen schönen Namen aus und dann hast du halt deinen Namen. Und du
kannst es auch kostenlos lassen. Du kannst es sogar kostenlos
lassen. Bleibt für immer kostenlos. Keine Verpflichtung. Also nicht irgendwie nach 30 Tagen Geld einwerfen, sonst ist weg. Sondern nein, das läuft einfach weiter. Sehr gut. Aber wenn man eben doch ein bisschen mehr haben möchte, zum Beispiel eine eigene URL, die kann man auch später wegnehmen, wenn man dann nicht mehr bei Jimdo sein möchte, kann man die mit umziehen lassen. Und
eine eigene Domain.
Eine eigene Domain kannst du kriegen in den Pro-Paketen und da kannst du auch in deinem Shop noch mehr Artikel reinpacken und hast noch mehr Optionen. Dann könnt ihr 15 Euro sparen mit unserem magischen Code Belichtigung. Ist richtig gesprochen, Belichtigung. Das ist der Code. Holt euch die 15 Euro mit dem Pro-Paket und schickt uns gerne mal einen Link zu eurer Webseite, wenn ihr eine tolle DIY-Seite oder etwas anderes gebaut habt. Danke an Jimdo für den tollen Support.
Wir kommen zum lustigen Teil des Abends. Der Hausmeister hat nämlich eine Frage gestellt. Wir reviewen jetzt mal die Medien. Es sind tatsächlich nochmal zwei Live-Fragen reingekommen. Also Joachim fragt, gibt es eine Verbindung mit Lichtbogenschweißen sinnvolle Fotoprojekte. Gibt es in Verbindung mit Lichtbogenschweißen sinnvolle Fotoprojekte? Ich kann nichts finden und kreativerweise fällt mir dazu auch nicht viel ein. Ich habe die technischen Möglichkeiten, aber keine genaue Idee. Schnapsidee? Fragezeichen. Also ich denke natürlich ganz klar erstmal so an so Lichtmalgeschichten. Weil du kannst ja Licht, also Lichtbogen ist verdammt hell, da kriegst du es.
Ja.
Da hast du viel Licht.
Mit nackten Augen willst du nicht reingucken.
Lichtbogen wirft beim Schweißen fliegen auch Funken durch die Gegend, oder? Also da könnte ich mir so Makrogeschichten vorstellen. Ich persönlich habe schon mal in der Werkstatt fotografiert, wo tatsächlich dann einer mit so einer Flex hier am Stahlrohr rumgeflext hat, nur damit möglichst viele Funken fliegen und dass das dann so also interessante Funkenflugbilder gibt mit ein bisschen längeren Belichtungen. Das war ziemlich geil. Da muss man dann ein bisschen aufpassen, dass nicht die Kamera abfackelt dabei, aber das wäre ein sinnvoller Einsatz für einen UV-Filter zum Beispiel, damit zumindest das Objektiv vorne nichts abkriegt. Aber das wäre so die Idee, dass man was mit Licht macht. Der Lichtbogen selber macht ja auch Licht, und zwar punktförmiges Licht. Das heißt, der wirft ja auch Licht in den Raum. Vielleicht darüber mal so ein bisschen nachdenken, was dann mit harten Schatten passiert und so weiter. Lichtfarbe, Lichtbogen hat, glaube ich, ein verdammt kaltes Licht. Also sprich, er ist extrem heiß und damit hat er dann eben eine sehr hohe Farbtemperatur, die dann im blauen Bereich liegt. Mhm. Also auch da kann man sich so den ein oder anderen Gedanken machen. Und dann auf Twitter von Tim Peters wurden euch schon mal Bilder geklaut. Wie geht ihr damit um? Und da hat er dann auf seinen Blog verlinkt. Muss ich gerade mal schauen, das verlinken wir jetzt einfach auch mal hier.
Das sind so viele Kurzinterviews oder ist das nur ein langes Interview?
Interviews, das sind so, hat man mit verschiedenen Leuten geredet.
Ja, sind so kürzere Interviews.
Also wurden euch mal Fotos geklaut? Mir wurde schon mal ein Foto geklaut. Also im Sinne von, dass da eine andere Website halt plötzlich ein Bild von mir verwendet hat. Den habe ich nicht angeschrieben und dann hat er meinen Namen dazu geschrieben und fertig. Das wollte ich dann, mehr wollte ich nicht. Das ist für mich dann auch erstmal okay. Ich verdiene jetzt aber auch mit Bilderverkauf selber nichts. Also ich verkaufe nur ab und zu mal so alle Nase lang ein Foto. Für mich ist es eher wichtig, sichtbar zu sein.
Mir ist es zweimal passiert, so dass es dreimal. Drei, das ist jetzt der alte Monty Python Sketch. Dreimal passiert, so dass es aufgefallen ist. Und das eine Mal war eine geschäftlicher Missbrauch, in Anführungszeichen, ja doch, nicht Anführungszeichen, das ist ein Missbrauch, es war ein vermeintliches Tonstudio, das Fotos eines anderen Tonstudios, für das ich fotografiert habe, verwendet hat, um sein eigenes damit zu bewerben. Und da das eine kommerzielle Nutzung ist und da ich da inzwischen keinen Spaß verstehe, hat er eine Rechnung von mir bekommen, die hat er auch bezahlt und außerdem eine Unterlassung, sodass er das Bild nicht mehr weiterverwenden darf. Hat er auch gemacht. Selber schuld. Das andere war eine private Nutzung, also privat. Jeder Blog ist ja in dem Moment schon kommerziell, wo da irgendwo ein Werbebanner oder ein PayPal-Button oder sowas ist. Insofern hätte ich auch sagen können, das ist kommerziell, war aber eine private Seite. Da habe ich dann nur gesagt, du mach doch mal noch irgendwie einen Link auf meine Webseite und dann freue ich mich auch. Das war dann am Ende sogar irgendwie so ein Tutorial für GIMP oder sowas. Da waren dann irgendwie so Tutorials beschrieben. Da habe ich gesagt, komm, benutz halt, ist alles super. Und das dritte war wieder ein kommerzieller Missbrauch, wo Fotos von einem Pferdehof verwendet wurden, um eigene Produkte zu bewerben. Die hatte ich nicht angeschrieben, weil der Pferdehof noch im rechtlichen Streit mit denen war und wir wollten das jetzt nicht irgendwie noch zusätzlich anheizen. Also da habe ich dann gesagt, okay, dann stecke ich da jetzt erstmal noch zurück und warte mal ab, was bei euch bei rauskommt. Und dann habe ich den Faden aber leider nicht mehr aufgenommen und jetzt habe ich auch keine Lust mehr. Aber eigentlich hätte ich denen auch eine Rechnung schicken müssen.
Gut, wir verlinken auf jeden Fall mal Tims Blogbeitrag dazu. Gucken wir mal rein. Jetzt
Facebook haben wir noch.
Haben wir noch, gut. Ja.
Und zwar der Florian. Nabend ihr beiden, ich höre und lese seit ein paar Monaten immer wieder von Mikrolinsen aus dem 3D-Drucker. Selbst Carl Zeiss hat sich da jetzt mit eingeklinkt. Was haltet ihr von den Mikrolinsen? Habt ihr die als Revolution in der Smartphone-Fotografie schon auf dem Schirm? Oder wird das eher so scheitern wie die Lichtfeldfotografie? Wenn ihr mal eine ruhige Minute habt, hier ein Letter dazu. Ich schieb gleich mal die Links rüber in den Slack. Und eine Kurzfassung vom Deutschlandfunk.
Genau. Ich weiß gar nicht, worum es geht.
Das werden genau die Linsen sein, die wir beim Thema Linsenweiterentwicklung mal angesprochen hatten.
Ah, okay.
Also diese flachen wie sagt man?
Ja, also das sind so Meldungen, die kommen, und das sind meistens so Sachen, die aus dem Labor kommen und die halt so Forschungsprojekte sind, aber noch lange und weit, weit weg von irgendwelchen Produkten.
Ja, und Linsen, die direkt auf dem Sensor drauf sind. Und also ich halte da eine ganze Menge, ups, jetzt habe ich schon das falsche Fenster zugemacht. Ich halte da eine ganze Menge davon, weil nur mit guten Ideen kann sich das Ganze weiterentwickeln. Und gerade bei Smartphone-Technik brauchen wir sehr, sehr flache Linsen. Es ist nichts ist nerviger als diese scheiß Optik, die aus diesen immer dünner werdenden Gehäusen hervorsteht. Mich nervt das total. Also was immer da Besseres kommt oder Praktischeres kommt, warum nicht? Also ich glaube nicht, dass es kurz- oder mittelfristig die herkömmlichen Optiken ersetzt. Aber ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass es spezielle Anwendungsfälle auch in der Raumfahrt gibt, also in irgendwelchen Sensoriken, die zu fernen Planeten fliegen, wo es auch auf jedes Gramm ankommt, was da gespart werden muss. Da könnte ich mir sowas auch sehr, sehr sinnvoll vorstellen. Also ich bin da sehr gespannt. Ich beobachte da solche Entwicklungen sehr gerne. Wenn da neue Informationen kommen, immer gerne her zu mir.
Gut.
Sebastian hat noch was geschrieben. Huhu, ihr lieben Shooter, schreibt er. Ich habe ein super doofes Problem. Ha, das Ding. Mir ist in einer 600D, also eine Canon 600D, das Kabel des Fernauslösers in der Buchse abgebrochen.
Was?
Also stell dir vor, du machst einen Fernauslöser.
Was für eine Buchse ist das?
In die Kamera. Die 600D wird diese dünne Klinke haben.
Okay.
Das ist das Einsteigerding, ne? Und jetzt ist das Kabel in dieser Buchse abgebrochen. Er hat auch ein
Foto. Also der Stecker ist abgebrochen quasi.
Genau. Der Nupsi hat es sich zum Ziel gemacht, dort zu bleiben. Er hat die Kamera, also jetzt musst du dir vorstellen, da ist jetzt nicht mehr ein Stecker drin, an dem du ziehen kannst, sondern du
siehst. Also das ist jetzt bündig quasi.
Du siehst quasi bündig die Buchse. Da ist auch ein Loch drin, wo es dann zu diesem Stecker quasi wohl reingeht. Oder zu dem, wo der Stecker dran ist. Das ist ja an dem Gehäuse, das ist ja nicht hohl. Und das ist bündig abgeschlossen. So, jetzt schreibt er weiter. Ich habe die Kamera schon zu einem Uhrenmacher gebracht, aber selbst dieser konnte ihn mit seinem feinmechanischen Werkzeug nicht überzeugen, sein Zuhause zu verlassen.
Boah.
Da bin ich auf die super Idee gekommen, einen dünnen Stab mit Sekundenkleber auf den Nupsi zu kleben und ihn dann herauszuziehen. Hat natürlich nicht funktioniert. Nachdem ich nun mein Leid geklagt habe, hoffe ich noch auf einen Superkniff. Vielen Dank für den tollen Podcast, Community und allem drumherum.
Also es gibt ja so Schraubendinger, also wo man abgebrochene Schrauben rauskriegt, indem man sie innen aufbohrt und dann so ein konisches, also das sieht dann aus wie ein Bohrer, ist aber ein konisches Gewinde, so wie ein Gewindeschneider, der quasi da reinschneidet. Und damit kann man es dann rausziehen. So kriegt man so ganz hartnäckige abgebrochene Schrauben raus. Aber und zwar mit Linksgewinde, damit das quasi dann die Schraube rausdreht. Aber das ist ja bei dem wahrscheinlich nicht machbar, weil es zu dünn und zu klein ist und auch nicht voll vom Material her ist. Ich glaube, der super Kniff ist, schick die Kamera ein zu Canon und lass sie reparieren. Die müssen die aufmachen. Ich glaube, anders geht das nicht.
Ist wahrscheinlich auch genau das, was ich machen würde. Also wenn das schon ein Feinmechaniker da nicht rauskriegt, dann würde ich wahrscheinlich von eigenen Experimenten auch absehen, weil wenn ist die Buchse erstmal richtig ruiniert, dann hast du richtig ein Problem, ne?
Naja, kannst du auch keinen Selbstauslöser verwenden.
Weil ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn man jetzt zum Beispiel das Gehäuse auseinanderschraubt, dass es dann eben nicht mehr bündig abgeschlossen ist und du doch noch einen kleinen Ansatzpunkt hast, wo man mit einer schmalen Zange rankommt. Aber ich selbst würde jetzt das Kameragehäuse nicht auseinanderschrauben. Also von daher vielleicht doch einfach mal einschicken. So blöd es irgendwie ist. Oder eben sagen, naja, Gott, so ein Selbstauslöser, brauche ich eh nicht mehr.
Hat das noch, die hat doch sicher vorne noch so einen Infrarotsensor, oder?
Ich weiß nicht, ob das funktioniert, wenn ein Kabel drin steckt.
Oh.
Weil der Kontakt ist ja unter Umständen da.
Nee, also ich meine, möglicherweise müssen die das nur aufmachen und dann innen, so Buchsen müssen ja nicht geschlossen sein. Das schreibt doch der David gerade.
Das kann sein, dass sie gegendrücken können.
Dass man innen das quasi, wenn man es dann auf hat, von innen einfach schiebt und gut ist.
Ja. Das wäre auch meine Hoffnung an der Stelle.
Ansonsten müssten die halt die Buchse rauslöten und eine neue reinmachen.
Tja, also vielleicht mal einen Kostenvoranschlag machen lassen.
Genau. Ich glaube, du bist nicht der Einzige, dem irgendwie was in die Buchse reinkommt.
Nee, wahrscheinlich nicht.
Also naja. Der Hausmeister sagt, der ist ja unser hier, unser Mechaniker, ne? Zwei spitze Wolframnadeln und raushebeln.
Wer kennt sie nicht? Die klassische Wolframnadel.
Hat man ja so rumliegen, die Wolfram. Das war, ich weiß nicht, das klingt teuer, ne? Die dürften sehr hart sein. Also aus dem Werkzeugbau schreibt er. Die dürften sehr hart sein. Das heißt, damit könnte man es vielleicht irgendwie versuchen, raus so von zwei Seiten aufzuspießen und rauszuheben. Oder nur von einer vielleicht gegen die Buchse selber.
Joachim hat einige da. Also er könnte die Kamera auch einfach zu Joachim schicken.
Geh doch mal auf den Slack und schließ dich mit Joachim Carbon-Compound kurz und vielleicht kriegt er. Hat jeder Autogenschweißer, sagt er.
Mhm. Na.
Ja.
Da auch hast du ja ein paar
Baumärkte
Ideen.
Auch. Na gut, Wolframnadeln.
Ja, aber in Baumarkt die Kamera geben und sagen, hier hebel mal raus, würde ich nicht machen. Dann hast du das Ding hinterher raus und die Buchse ist auch größer als vorher.
Man kauft sich das im Baumarkt.
Ja, ist klar. Ich hätte gerne zwei Wolframnadeln.
Ja, zwei spitze Wolframnadeln.
Geh mal im Baumarkt, finde erstmal einen Verkäufer. Aufgabe Nummer eins. Aufgabe Nummer zwei, frag ihn, wo sind denn ihre Wolframnadeln?
Wolframnadel, ich gucke hier gerade. Hier, hallo, Wolfram-Elektrode.
Ja, ich kenne Wolfram-Fäden.
Kriegst du auf Amazon hier. Wolfram-Elektroden. Aber die sind nicht spitz.
Komm, ist egal. Die Tipps hatte er, es wird spät. Eigentlich wollten wir noch einen Gewinner ermitteln. Die Aufgabe Warnung wäre nämlich eigentlich fällig in dieser Folge, wenn wir sie regulär aufgenommen hätten. Weil wir sie aber schon eine Woche vorher aufgenommen haben, läuft die Aufgabe noch. Deswegen müsst ihr noch warten, bis wir einen Gewinner ermitteln. Aber bis dahin haben wir auch wieder schöne Preise zum Verlosen. Insofern ist das ja auch ganz schön. So, und jetzt haben wir noch vom Martin dieses Geräuschrätsel, diesmal tatsächlich dieses Geräuschrätsel. Und er schreibt, hallo ihr beiden, an bei eine Vito CL.
Ah, das sagt denn der Vito? Oder? Ja, ja, natürlich, die kennt man. Moni hat doch eine.
Vom Opa
geerbt.
Einmal mit einer Hundertstel und danach noch mit einer 15stel Sekunde, finde ich, klingt jetzt nicht so unterschiedlich. Zuvor natürlich spannend. Der starke Plop ist das Zurückschlagen des Filmtransporthebels. Ich hoffe, die gab es noch nicht. Besten Gruß. 3, 2, 1, Boom. Martin. Ja, cool. Eine Vito CL. Schön, schön, schön.
Ja, das ist die alte Vito CL von Monis Opa.
Das ist aber eine Kleinbild, oder?
Ja, ja, das ist Kleinbild. Mhm. Die musste man, weil der Verschluss nicht mehr so ganz frisch war, mussten wir erstmal Verschlussgymnastik machen. Du musst den Verschluss aber so lange betätigen, bis er wieder läuft.
Ja, warum nicht, ne?
Ja, warum nicht? Gut, wir sind durch.
Ja, in der Tat.
Ja, freuen uns, dass ihr wieder dabei wart. Es geht nächste Woche hier mit einer Konserve weiter, aber eine ganz tolle Konserve. Mhm. Und währenddessen bin ich auf dem Baikalsee. Also wenn ihr nächste Woche reinhört, bin ich im tiefen Sibirien und versuche, nicht auf den Arsch zu fallen, auf dem großen, tiefen, dick zugefrorenen See. Ja, wir wünschen euch was. Bis dann. Also live geht's am 14. dann wieder weiter. Aber bleibt uns gewogen und interagiert schön mit den Kommentaren und auf dem Slack und überhaupt.
Genau,
und
schickt uns Audiofragen an info@happyshooting.de oder eben auch einfach so per Text, kein Problem. Und ja, bis bald, ne?
Macht's gut. 3, 2, 1.
Happy Shooting.
Sie hörten eine weitere Produktion von nsonic www.nsonic.de.